Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a Vibe, meinem Podcast. Mein Name ist Josia und in diesem Podcast spreche ich über Bücher, Geschichten, Musik und wie ich sie mit meinem Leben und meinen Erfahrungen verbinde und spreche heute über einen Roman, den ich sehr, sehr gerne gelesen habe und auch sehr, sehr gerne empfehlen möchte, aber vor allem gelesen habe, weil er dieses Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Er steht sogar auf der Shortlist. Es geht um Echtzeitalter von Tonio Schachinger. Das Buch könnte tatsächlich gewinnen. Am 16. Oktober 2023 wissen wir es dann. Stand heute ist der 11. Oktober, also wir haben noch 5 Tage und ich dachte, es ist ein perfekter Zeitpunkt, um über dieses Buch zu sprechen. In dem Buch geht es nämlich um ein elitäres Wiener Internat bzw. eine Privatschule und da ist ein sehr, sehr schrecklicher Klassenlehrer und ein Protagonist, der Till heißt. Und diesen Protagonisten folgen wir eigentlich über mehrere Jahre hinweg in seiner Entwicklung vom anfänglichen noch Kind zum Teenager, zum dann fast jungen Erwachsenen. Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Abschnitte und ganz, ganz viele unterschiedliche Etappen in seinem Leben. Er verliert relativ früh seinen Vater. Er fängt sehr, sehr früh an, viel Computerspiele zu spielen und baut sich dann eine Halbprofi-Karriere damit auf, bevor er dann irgendwann tatsächlich Vollprofi wird. Also ziemlich faszinierend. Das ist so einer der Handlungsstränge, seine ganze Gaming-Karriere, wie er damit umgeht. Andererseits ist da eben aber auch so das Aufwachsen als cis-hetero junger Mann in unserer Gesellschaft. Irgendwie so, okay, Freundschaften schließen, erste Liebe, Emotionen verarbeiten, Verletzlichkeit. Und dann ist da eben dann noch das ganze Schuldrama mit diesem Lehrer und mit dieser ganzen Schule, die irgendwie so kompliziert und seltsam ist. Es geht viel um Politik und um Klassen und, also ich meine soziale Klassen und um soziale Unterschiede und es geht aber auch um, ja, dann irgendwann am Ende um den Corona-Lockdown und es geht um Eltern-Kind-Beziehung und es geht um Liebe und es geht also um ganz, 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 ganz vieles und ich glaube Echtzeitalter, also der Titel wird dem Buch auf jeden Fall gerecht, es geht irgendwie, es ist wirklich so ein bisschen ein Spiegel unserer Zeit, unserer letzten 5, 6, 7, 8 Jahre als Gesellschaft aus der Sicht eines recht privilegierten, weißen, cis-hetero-Protagonisten. Ich glaube, er ist weiß. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jemals groß erwähnt wird, aber rein aus seinem demografischen Hintergrund, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Anyways, ich habe einige Themen mitgebracht, über die ich sprechen möchte, weil ich glaube, das Buch gibt einiges her. Unabhängig davon, ob ihr das lesen werdet oder nicht. Warum ihr es lesen sollt, würde ich einfach sagen, es lässt sich unfassbar gut lesen. Es hilft vielleicht beim Verständnis von cis-hetero-jungen Männern in unserer Gesellschaft. Ich kann das vielleicht gerade cis-hetero-jungen Männern empfehlen, die sich vielleicht darin wiedererkennen, aber auch Eltern, die irgendwie ihre Kinder vielleicht ein bisschen besser verstehen wollen. I don't know. Denn als allererstes und das finde ich auch gerade so einen spannenden Einstieg, geht es um das Verständnis zwischen Eltern und Kindern, beziehungsweise so der Unterschied zwischen den Generationen und dass Kinder ihren Eltern manchmal Dinge sehr, sehr langsam erklären müssen, damit sie es verstehen oder beziehungsweise gar nicht erklären können, weil das Vokabular fehlt, die Nähe zum Medium fehlt und die Eltern auch irgendwie gar nicht unbedingt ein Verständnis aufbringen wollen. Ich habe das so ein bisschen bei mir dann mal so gedacht, so okay, wenn jetzt meine Eltern zum Beispiel, wenn ich meinen Eltern erkläre, was ist meine Arbeit und wenn meine Eltern anderen erklären würden, was ist meine Arbeit, dann würde das wahrscheinlich in einigen Formen voneinander abweichen, weil meine Eltern ein sehr anderes Bild und eine andere Vorstellung meiner Arbeit haben, aber vor allem auch von Social Media, von digitalen Medien, von Selbstständigkeit und von der Arbeit als junger, kreativer Mensch im 21. Jahrhundert, in 2023, weil ja sie aus einer ganz anderen Zeit kommen, aus einer Zeit, wo irgendwie man nicht mit Social Media Videos Geld verdienen konnte und man nicht als 20-Jähriger selbstständig Content Creator und Journalist war. Also das ist auch jetzt noch eher die Ausnahme, ich weiß das. Und ich möchte auch gar nicht sagen, das ist komplett normal und das sollten meine Eltern sofort verstehen. Aber es ist auf jeden Fall heutzutage möglich, dass man mit Anfang 20 sich schon eine Karriere aufgebaut hat. Und das sieht man eben auch in diesem Buch. Dieser Till hat sich eine Karriere als Profi-Gamer aufgebaut. Und das ist für seine Mutter natürlich irgendwie lange gar nicht so richtig klar. Also seine Mutter sieht halt einfach, dass er unfassbar viel zockt und ganz, ganz, ganz viel Zeit an seinem Computer verbringt. Was sie aber nicht sieht, ist, dass er halt einerseits extreme Fortschritte macht, also dass er besser und besser und besser wird in seinen Spielen, was jetzt im ersten Schritt vielleicht nicht unbedingt relevant wird sein für sein zukünftiges Leben, aber gleichzeitig denke ich mir auch, ja gut, jeder hat seine Hobbys und es ist ja eigentlich schön, wenn man Fortschritte macht in seinen Hobbys und auch wenn es ein Computerspiel ist, sind es Fortschritte und man verbringt Zeit und man freut sich über diese Fortschritte. Also unabhängig davon, ob da man jetzt eine Karriere draus macht oder nicht, ist das eigentlich schon was Schönes und Eltern sollten versuchen, Verständnis und Interesse für die Interessen ihrer Kinder mitzubringen, zumindest meiner Meinung nach, weil das einfach auch eine Beziehung stärkt, wenn nicht die immer direkt schon so dieses klassische, ach hör doch mal auf immer so die ganze Zeit am Computer zu sein oder hör auf immer nur Videospiele zu spielen, hör auf immer am Handy zu sein, mach mal wieder was anderes. Da schwingt ja schon eine Kritik mit, da schwingt dann auch so ein Desinteresse mit, egal was du da machst, es kann nicht gut für dich sein. Was manchmal schon absolut der Fall ist, da stimme ich sicher auch vielen Eltern zu, aber manchmal eben auch nicht und manchmal bereitet es einem wirklich ganz, ganz viel Freude und manchmal findet man da auch irgendwie nochmal etwas, was man im echten Leben nicht entdecken kann, beziehungsweise Verbindungen. In meinem Fall wäre das jetzt, dass ich durch Social Media und meine Arbeit halt einfach herausgefunden habe, was ich liebe und was ich machen möchte, dass ich nämlich gerne schreibe, dass ich gerne offen über Themen spreche, dass ich gerne Themen visuell umsetzen möchte, dass ich sehr, sehr gerne vernetzt arbeite, das heißt mit ganz, ganz vielen Menschen zusammen, ganz viel kreativen Menschen und gerne sozusagen fürs Internet verschiedene Safe Spaces anbieten möchte, sei das mein Podcast, wo man zuhören kann, sei das meine eigenen Kanäle oder sei das auf anderen Kanälen, dass ich Videos über Themen mache, die für Toleranz und ein offenes Weltbild stehen. Zumindest ist das so ein bisschen das, was ich dann so hinter meiner Philosophie sehe. Oder halt in dem Fall von unserem Protagonisten Till hier, der in diesem ganzen Gaming vor allem einen Weg findet, ein bisschen abzuschalten von seiner Realität. Das ist, glaube ich, für ihn so ein großer Teil. Wie gesagt, er hat seinen Vater sehr, sehr früh verloren und hat mit diesem Schmerz irgendwie nie so ganz umzugehen gelernt und Computerspiele sind auf jeden Fall eine Art Flucht auch für ihn. Gleichzeitig aber, wie gesagt, er macht unfassbare Fortschritte und irgendwann fängt er an, damit Geld zu verdienen, weil er an Turnieren mitspielt. Er wird eingeladen auf Gamescoms, er wird international eingeladen, er macht also richtige Fortschritte und er baut sich eine richtige Karriere auf. Und da gibt es diesen Moment im Buch, wo er seiner Mutter versucht, eigentlich das Spiel, das er am meisten spielt und mit dem er eigentlich Profi geworden ist, zu erklären und auch versucht zu erklären, warum er das so liebt und was seine Arbeit beinhaltet. Und es ist irgendwie ein bisschen traurig, weil man so richtig merkt in dieser Szene, die Mutter hört zwar zu, aber da ist so viel in ihrem Kopf, dass sie nicht versteht und sie denkt sich so, warum zur Hölle muss mein Kind etwas am Computer lieben? Also das wird auch so beschrieben, die Mutter denkt dann so, als der Sohn sie in ihr Zimmer nimmt, in sein Zimmer nimmt und zum Computer führt, denkt sie so, warum müssen wir jetzt wieder an diesen Computer? Warum immer dieser Computer? Und ich glaube, manchmal, wenn man so über dieses Eltern-Kind-Verständnis spricht, dann ist halt schon diese Unterschiede gab es immer, also in allen Generationen, aber bei uns ist dieser digitale Unterschied halt einfach nochmal massiv viel größer als bei anderen Generationen vor uns. Und ich glaube, als Eltern, also falls hier irgendwelche Eltern zuhören, was ich ja nicht weiß, aber auch als Kinder, ich empfehle euch, versucht einen ganz, ganz offenen Dialog über diese Themen zu führen, ohne die eigenen Vorurteile und die eigene Kritik mitzubringen. Also ich erlebe zum Beispiel immer wieder Eltern, die mir irgendwie so sagen, so, ja, TikTok, ist ja irgendwie voll problematisch, die ganze Ding und das kommt aus China und was ich weiß auch nicht was und dann kommen Datenschutzprobleme und ganz, ganz viel problematische Inhalte etc. etc. Und ja, diese Kritik stimmt. Diese Kritik ist nicht unberechtigt, das ist absolut wahr, aber gleichzeitig, dein Kind nutzt TikTok wahrscheinlich auch aus Interesse an gewissen Themen. In meinem Fall zum Beispiel Big Book Talk, dass ich so gerne Bücher lese und das halt auf TikTok einfach tatsächlich ein eigenes Sparte hat. Und wenn man da sich nicht als Eltern irgendwann mal intensiv auseinandersetzt und irgendwie auch Fragen stellt, dann kann kein Verständnis entstehen. Gleichzeitig können wir als Kinder aber auch mithelfen, dass dieses Verständnis schneller entsteht, indem wir nicht immer gleich abwinken oder sagen, ja, ist doch egal, sondern eben auch mal versuchen, etwas zu erklären und eben auch irgendwie mal uns hinsetzen, beziehungsweise so wie Till das macht, wirklich aktiv auf unsere Eltern zugehen, weil Till macht das wirklich, also ich muss wirklich sagen, ich war da so ein bisschen beeindruckt, Till geht zu seiner Mutter, nimmt sie und sagt, komm, ich möchte dir was zeigen und ich erkläre dir das jetzt. Und dann hat er sich wirklich eine Stunde Zeit genommen, ihr das zu erklären. auch wenn es nicht unbedingt viel gebracht hat, weil für sie klang alles nach Bahnhof, aber er hat es versucht, er hat diesen Schritt gewagt und ich glaube, das ist schon mal etwas, was in der Beziehung hilfreich ist, weil das der anderen Person zeigt so, ey, du bist mir nicht komplett egal und ich möchte, dass du verstehst, was mir in meinem Leben wichtig ist. So, das war jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Eltern-Kind-Verständnis. Wenn eure Beziehung zu euren Eltern nicht komplett kaputt ist, dann ja, lohnt sich das, meiner Meinung nach. Ich musste aber auch noch dran arbeiten. Ich möchte jetzt nicht so tun, als wäre ich da super gut. Meine Eltern verstehen zwar meine Arbeit so einigermaßen, aber ihr könnt immer noch wahrscheinlich mehr erklären. Aber sie könnten auch immer noch mehr fragen. Also es ist auf jeden Fall auch immer eine Sache, die die Eltern in der Hand haben. Wie viel Interesse zeigen wir für die Interessen unserer Kinder? Ein weiterer Punkt, den ich an diesem Buch unfassbar interessant fand, war tatsächlich die Perspektive, dass das Buch eine Coming-of-Age-Geschichte eines heterosexuellen Jungen, eines heterosexuellen Cis-Jungen erzählt. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gelesen habe. Also wirklich ein Buch, das nicht irgendwie, klar, ein Cis-Hetero-Protagonisten hatte ich jetzt schon mehrmals erlebt, aber aus der Sicht von dem geschrieben und wirklich das Aufwachsen von dem miterlebt. Und ja, das habe ich irgendwie nicht so oft tatsächlich. Also ich lese Coming-of-Age-Romane eher über junge Frauen oder Transmenschen oder queere Jungs, aber nicht unbedingt über Cis-Hetero. Jungs. Und ich habe dabei einfach gemerkt, dass ich ganz, ganz vieles irgendwie nicht weiß, dass ganz, ganz vieles abweicht von meiner Experience, dass viele Themen in meinem Kopf halt anders waren als in dem von diesem Protagonisten zum Beispiel. Ich glaube aber, dass das ziemlich gut umgesetzt ist. Till ist jetzt auch nicht unbedingt so dieser typische, der maskuline Mann. Ich weiß nicht, ob ihr diesen TikTok, dieses TikTok-Meme kennt, mit dem maskulinen Mann, sondern er ist halt ein bisschen der Nerd. Er ist so jetzt nicht unbedingt der absolut beliebteste, er ist ein durchschnittlicher Schüler, er hat seine Friends, er freundet sich dann auch mit ein paar Mädchen an aus einer Parallelklasse, glaube ich, und er macht seine Erfahrungen, aber er lebt halt einfach auch viel im Internet und er lebt auch viel in dieser Kommunikation im Digitalen, sei das über sein Headset, wo er mit seinen MitspielerInnen oder vor allem Mitspielern wahrscheinlich kommuniziert und oder über irgendwelche Chats und Online-Foren etc. und über Twitch natürlich. Sondern halt auch einfach sonst macht er aber so seine Erfahrungen, irgendwie das erste Mal ein Joint rauchen, das erste Mal ein Bier trinken, das erste Mal in eine Bar gehen, das erste Mal in einen Club gehen, das erste Mal in eine Homeparty gehen, das sind alles so ein bisschen Erfahrungen und das ist alles aus seiner Perspektive erzählt, alles aus der Perspektive eines Cis-Hetero-Jungen und gleichzeitig macht er noch ganz, ganz viel mehr durch als diese ganzen ersten Erfahrungen, der macht diesen schwierigen Lehrer mit durch, der macht aber auch den Verlust seines Vaters durch und der macht ja, einfach auch die Realisation, okay, ich muss irgendwie einen Weg fürs Leben finden, obwohl eigentlich das, was ich machen möchte, halt Gaming ist und ich nicht weiß, ob das unbedingt das ist, was dann am Ende zum Ziel führt, nämlich, dass ich ein erfülltes Leben habe und der Autor beschreibt das so nah und so gut und bei mir sind so ganz, ganz viele Fragen aufgekommen und ganz, ganz viele Gedanken. So einer der ersten Gedanken war so ein bisschen, okay, worüber sprechen Cis-Hetero-Jungs untereinander? Ich kann euch das beantworten, weil ich vor vier, fünf Jahren noch sehr, sehr aktiv Sport gemacht habe. Ich habe sehr, sehr lange Hockey gespielt auf einem höheren Niveau und wir hatten ein sehr angeschweißtes Team. Da waren aber auch immer wieder Mädchen dabei, muss ich sagen. Und wir hatten auch immer wieder einige queer Boys, auch wenn die nicht immer alle geoutet waren, inklusive mir, mit dabei. Dementsprechend ist es vielleicht nicht ganz repräsentativ, aber trotzdem würde ich jetzt mal sagen, so worüber sprechen heterosexuelle Jungs, interessiert mich als Frage. Und bevor ich jetzt sage, was meine These ist, worüber gesprochen wird, möchte ich euch mal ein kleines Bild zeichnen. Also wir haben eine Bar, es ist Freitagabend, 23 Uhr, vielleicht auch Mitternacht, und da sitzen 6 Jungs. Maskuline, cis-hetero-Jungs, ganz klischeehaft. Und die verbringen einen Abend miteinander. Worüber sprechen diese Jungs? Bis 4 Uhr morgens. Die verbringen von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens in dieser Bar einen Abend zusammen und trinken und rauchen und müssen irgendwie ja auch die Gespräche füllen. Jetzt ist vielleicht zuerst mal die Frage, machen die das überhaupt so, wie ich das mache, dass die den ganzen Abend in der Bar sitzen und reden? Vielleicht machen die das auch gar nicht. Die zweite Frage ist, worüber sprechen Sie? Meiner Erfahrung nach und auch aus all den Gesprächen, die ich, seit ich dieses Buch gelesen habe und mir diese Frage gestellt habe, dass vor allem 3-4 Themen relativ zentral sind. Also zum einen ist es Frauen und Sex, was ich jetzt mal behaupten würde, ist bei queeren und weiblich gelesenen Personen nicht unbedingt anders. Da wird auch sehr viel über Jungs und Sexualität und Sex gesprochen. Natürlich mit anderen Wörtern und vielleicht auch mit anderen Foki, also anderen Punkten, die ein bisschen beleuchtet werden. Aber trotzdem, ich glaube, das ist ein universelles Thema bei jungen Menschen, dass man einfach gerne über Sex und Liebe und Beziehung und andere Geschlechter oder das gleiche Geschlecht spricht, worauf man halt steht. Als zweites glaube ich aber, es wird auch sehr, sehr viel über Sport geredet, beziehungsweise über Gaming oder halt das, worauf die Gruppe sich dann so ein bisschen interessiert. Also ich glaube, viele schon Sport, aber vielleicht, wenn es so eine Nerd-Gruppe ist, die gerne gamet, dann ist es vielleicht Gaming. Und ja. Und dann, aus meiner Erfahrung nach, wird dann einfach relativ viel geplänkelt und rumgeblödelt und irgendwie auch beleidigt und untereinander irgendwie so angestupst und irgendwie genervt. Also so einfach so dieses typische Seitenhiebe austeilen, verbale, aber vielleicht auch wirklich physische. wo es einfach so ein bisschen darum geht, sich gegenseitig aufzustacheln, beziehungsweise ein bisschen zu nerven und dadurch dann irgendwie Themenbereiche rauszulocken. Das kenne ich durchaus schon auch. Und dann so als letztes würde ich jetzt einfach mal so sagen, vielleicht noch so Politik oder irgendwie so, ja, so irgendwelche, irgendwo ein Thema, wo man gut drüber diskutieren kann. Weil ich glaube, so diskutieren tun die schon auch gerne, diese heterosexuellen Jungs. Aber ich bin da kein Experte. Und ich habe das jetzt sehr über den Kamm geschoren. Ich habe das jetzt sehr verallgemeinert. Ich habe das jetzt sehr klischeehaft dargestellt. Und ich möchte mich entschuldigen, weil, ja, ich möchte auch nicht, dass irgendjemand sagt, ja, queere Jungs, die sprechen dann nur über Sex, Pornos, über Hookups, Grinder und über Regenbogenfahnen und Glitzer-Make-up. Auch wenn es das natürlich basically eigentlich schon so ist. Also ehrlich, eigentlich sprechen wir über nichts anderes. Auch in diesem Podcast ja nicht. Nee, aber ich finde die Frage trotzdem ganz interessant. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, also es war für mich so eines der ersten Bücher, die wirklich eine heterosexuelle männliche Perspektive ernsthaft und gut aufgegriffen hat. Und dieser Junge zeigt sich auch verletzlich und dieser Junge zeigt auch seine Probleme auf. Und man bekommt mit, okay, da steckt dann eigentlich schon noch so ein bisschen mehr dahinter, als irgendwie so manchmal in den Medien repräsentiert wird. Also ich weiß halt auch einfach nicht aufgrund von, also I don't know, man hat halt immer so dieses Bild von Frauengruppen sind voll offen, verletzlich und die reden über alles und die halten voll so zusammen und Männergruppen sind halt da, um irgendwie was trinken zu gehen, um Sport zu machen, um raufen zu gehen, um irgendwie einen guten, lustigen Abend zu haben, aber für essentielle tiefe Gespräche, I don't know. Und das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Existiert das? Existieren essentielle tiefe Gespräche unter cis-hetero-Männern oder nicht? Und vor allem auch in Gruppierungen oder ist es dann eher der Fall, wenn die zu zweit zusammensitzen? Würde mich interessieren. Habt ihr Erfahrungen? Wisst ihr was darüber? Was für Infos könnt ihr mir da geben? Mich interessiert das einfach sehr und ich kann leider, glaube ich, nicht mehr so gut einen cis-hetero-Mann spielen. Aber wenn es nötig ist, um ein paar Informationen mehr über die Kommunikations- und Freundschaftskultur von cis-hetero-Männern zu erfahren, muss ich das vielleicht doch mal wieder in den Angriff nehmen, um mich irgendwie in einer schwarzen North-East-Jacke und einem irgendwie Bauchtäschchen, ja, wobei ich weiß, ich wüsste halt nicht mal, wie ich mich anziehe, einfach irgendwie so einen Nike-Trainer-Anzug, maybe. Ich müsste aber auf jeden Fall meine Haare ändern. Naja, anyways, it's a vibe. Ihr seht, ich habe mir einfach einige Gedanken gemacht. Ich trage wie immer diese Gedanken einfach nach außen und wie immer sind diese Gedanken nicht fertig abgeschlossen und sie sind nicht korrekt oder komplett falsch, sondern sie sind einfach Gedanken und sie sind sozusagen auch mal wertfrei gesagt. Ich möchte jetzt auch hier gar nicht irgendwie zu viel analysieren und dann sagen, so ist es, weil ich habe keine Ahnung. Ich versuche nur, mir Gedanken dazu zu machen und die mit euch zu teilen und ich würde mich sehr freuen, eure Gedanken dazu zu lesen. Darum, wenn ihr welche habt, schreibt mir gerne auf Instagram unter @josiajourdan. Ich packe euch das auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Ansonsten kommen wir eigentlich jetzt schon auch so zu dem letzten Punkt, den ich sehr, sehr, wobei eigentlich gibt es noch zwei Punkte. Aber wir gehen mal in den ersten Punkt rein und ich gucke mal, ob ich noch Zeit habe für den zweiten Punkt. Der erste Punkt wäre der Corona-Lockdown, weil der auch im Buch relativ zu Ende vorkommt und ich, glaube ich, das erste Mal mit einer Corona-Lockdown-Situation in einem Buch konfrontiert wurde in dieser Art und Weise. Also dass es dann wirklich auch doch mehrere Kapitel noch darum ging und irgendwie auch so dieser Schock von wegen, das war die alte Normalität und das ist die neue Normalität beschrieben wurde. Gleichzeitig fand ich das aber so unfassbar gut umgesetzt, weil der Autor wirklich getroffen hat, wie ich mich gefühlt habe zu diesem Zeitpunkt. Dieser Zeitpunkt, wo man erfahren hat, Corona ist da, wir haben keine Schule mehr, wir können zu Hause sein und bei uns war das wirklich auch genauso entspannt wie bei Till. Unsere Lehrer hatten keine Ahnung von Digitalität, wir konnten zu Hause chillen, wir hatten praktisch keine Aufgaben, wir konnten unseren Hobbys und unseren Interessen nachgehen und es war auf jeden Fall nochmal eine Zeit der Entfaltung. Das ist eine unfassbar privilegierte Perspektive, weil wir jung waren, wir keine RisikopatientInnen waren oder sind und halt auch irgendwie die Möglichkeit hatten, rein finanziell und auch platztechnisch, dass wir uns ausleben konnten. Andere Menschen saßen in der Dreizimmerwohnung irgendwie zu fünft aufeinander oder so. Und das möchte ich hier auch betonen. Also natürlich die Corona-Zeit für ganz, ganz, ganz viele Menschen schlimm. Aber ich habe mich darin einfach repräsentiert gefühlt als Mensch, als Jugendlicher, der in einer doch relativ privilegierten Schweizer Familie groß geworden ist, mit eigenem Zimmer, mit eigenem Garten und mit der Möglichkeit, sich zu entfalten. Beruflich kreativ, indem diese Corona-Zeit halt wirklich einfach so eine Pause dargestellt hat vom restlichen Alltag. Das heißt, ich hatte ganz, 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 ganz viel Zeit, mir Gedanken zu machen, was möchte ich sonst, wer möchte ich sein. Es war auch unfassbar wichtig für meine queere Entwicklung. Ich habe mich gerade kurz vor Corona tatsächlich geoutet. Dann kam Corona und ich saß mit meiner Familie ein bisschen eingesperrt da. Es war auch nicht unbedingt schön, es war auch nicht unbedingt empfehlenswert, also sich zu outen mit eine Familie, die am Anfang schon ziemlich lange nicht so ganz klar gekommen ist damit, war nicht so einfach. Aber ich hatte eben auch die Zeit, um ganz, ganz viel nachzudenken und ganz, ganz, ganz viel auszuprobieren. Und ich habe mich irgendwie in dieser Zeit schon nochmal sehr, sehr viel mehr gestärkt mit mir selber. Und als ich dann zurück in die Schule gekommen bin irgendwann, weil im Gegensatz zu Till war ich da nicht gerade fertig mit der Matur, sondern ich hatte noch 2 Jahre, 1,5 Jahre, als ich dann fertig war mit der Matur, als ich dann wieder zurück war in der Schule, war ich irgendwie ein anderer Mensch, weil ich das Gefühl hatte, diese Corona-Zeit hat mir so die Möglichkeit gegeben, mich nochmal weiterzuentwickeln, nochmal besser herauszukristallisieren, wer möchte ich sein, was ist mir wichtig und wie möchte ich mich geben. Und ich bin dann einfach in die Schule gegangen und es war mir so scheißegal, ob irgendjemand wusste, dass ich queer bin oder nicht. Und das wäre vor Corona nicht der Fall gewesen. Aber dadurch, dass ich durch Corona so eine aufgezwungene physische und mentale Pause bekommen habe, wo es einfach wirklich hieß, so, Josia, du hast jetzt 3-4 Monate, wo du mit dir selber Zeit verbringen musst. Also natürlich nicht nur mit mir selber, irgendwann konnte man auch wieder so Freunde sehen und so, aber ja, ihr wisst das alles noch, wie es war. Es war ziemlich hart und heftig und man hat sehr, sehr viel Zeit alleine verbracht und sehr, sehr viel Zeit mit seinen eigenen Gedanken und das war manchmal nicht einfach, aber gleichzeitig manchmal eben auch für mich zumindest sehr hilfreich und ich fand das im Buch einfach sehr interessant umgesetzt und einfach eine interessante Perspektive, weil ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz viele meiner Generation schon länger und nachhaltig geprägt hat, würde ich jetzt mal behaupten, diese Zeit. Sei es positiv oder negativ. Das Buch ist eine privilegierte Perspektive, mein Leben ist eine privilegierte Perspektive. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne da eure Erfahrungsberichte mit mir teilen. Mich würde es wahnsinnig interessieren, wie ihr rückblickend auf diese Corona-Zeit nochmal blickt, beziehungsweise vor allem auf diesen ersten und zweiten Lockdown. Ich glaube, irgendwann, je länger es dann ging, desto anstrengender wurde es für alle, weil es einfach sehr, sehr einschränkend war und einfach sehr auch beängstigend. Und ja, also ich möchte das jetzt auch gar nicht runterspielen und gar nicht sagen, dass das alles super war. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber ja, ich fand das einfach wirklich ganz gut umgesetzt. Und wenn wir jetzt auch schon von den ganzen Privilegien sprechen, finde ich, das Buch beschäftigt sich nicht unfassbar intensiv, aber doch immer wieder mal mit der Frage nach sozialen Klassen. Und selbst Till fällt auf, dass innerhalb seiner Schule, die ja eigentlich eine Privatschule ist und auch sehr elitär ist, dass es auch da soziale Klassenunterschiede gibt. Und er verliebt sich dann auch in ein Mädchen, das aus einer sehr, sehr, sehr reichen Familie kommt, während eben er wahrscheinlich aus einer reichen Familie kommt, aber nicht unfassbar reich ist. Wobei das sich dann auch irgendwann ändert, als er ein Erbe antritt von seinem verstorbenen Vater und dann plötzlich eine Eigentumswohnung hat und plötzlich Geld hat und plötzlich, ja. Und ich weiß nicht, ich finde einfach manchmal so, meine Fresse, warum sprechen wir nicht mehr über soziale Klassen untereinander? Warum hinterfragen wir nicht mehr, woher wir kommen, was uns ausmacht und woher wir unser Geld haben? Und ich weiß nicht, worauf ich hinaus möchte, dass ich diesen Punkt angesprochen habe, aber ich fand den Diskurs rund um soziale Klassen in dem Buch dann doch noch ein bisschen interessant, auch wenn es auf einem sehr elitären, hohen Niveau geblieben ist, aber vielleicht eben genau das so ein bisschen die Lebensrealität ist, wenn man privilegiert aufwächst und dann auch in eine Schule geht, wo die meisten anderen privilegiert aufwachsen. Man nimmt sehr, sehr vieles für selbstverständlich, beziehungsweise sieht diese Unterschiede nicht mehr so krass. Weil wenn du irgendwann mal ein gewisses Niveau an Reichtum erreicht hast, dann natürlich, es gibt nach oben hin, gibt es blöd gesagt kein Limit, aber irgendwann bist du trotzdem mal so an einem Punkt, wo es dir ziemlich gut geht und dir so existenzielle Probleme keine Angst mehr machen müssen. Währenddem du aber vielleicht an einer gemischten Schule bist, wo wirklich alle sozialen Klassen aufeinandertreffen, dann hast du natürlich Menschen, die, keine Ahnung, eben wie gesagt, in einer ganz kleinen Wohnung leben und andere, die in einem riesen Haus wohnen und die vielleicht sogar noch eine Ferienwohnung irgendwo haben oder deren Eltern irgendwie, ja, jederzeit kaufen können, was sie wollen. Und ich finde einfach wichtig und interessant, dass man sich da manchmal reflektiert, selber anguckt, okay, wo stehe ich, was ist meine Perspektive und gleichzeitig aber auch halt anguckt, okay, wo stehen andere und wie wirke ich auf andere? Also mir ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, ich bin mir bewusst, wie privilegiert ich aufgewachsen bin und ich bin mir meiner Privilegien bis heute bewusst. Gleichzeitig hoffe ich und glaube ich, dass ich allen Menschen versuche, gleich zu begegnen, unabhängig davon, welchen Reichtum oder wie viel Geld sie besitzen. Das ist für mich essentiell und wichtig, aber ich glaube nicht, dass das alle Menschen können. Ich glaube, sobald man anfängt, irgendwie gewisse Dinge so für selbstverständlich zu nehmen und dann irgendwie nicht mehr versteht, dass sich jemand zum Beispiel nicht einfach leisten kann, spontan in eine Bar zu gehen und für 15 Franken einen Cocktail zu trinken, dann hat man vielleicht irgendwie nicht mehr ganz die Realität zum Boden, weil nicht jeder Mensch hat so viel Geld jederzeit zur Verfügung. Rein just for fun. Naja, anyways, das noch so als letzter Gedanke, den ich reinbringen wollte. Ihr seht, die ganze Folge war wie immer unfassbar chaotisch, aber mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, ich kann wieder regelmäßige Podcast-Folgen für euch machen und teilt gerne eure Gedanken zu diesen Themen mit mir. Wie gesagt, schreibt sie mir gerne auf Instagram und folgt mir auch gerne auf TikTok, falls euch sowas interessiert. Ansonsten freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung hier und wo auch immer ihr das hört und wenn ihr den Podcast natürlich auch weiterempfehlt. Ansonsten gibt es jetzt noch zum Ende einen Musiktipp, as always, beziehungsweise einen Shoutout der Woche und ich habe gleich 2 Shoutouts der Woche, die ich euch mitgeben möchte. Also zum ersten habe ich die Serie No Escape geschaut. Die gibt es leider nur auf Paramount Plus. Das ist keine Werbung. Naja, ihr könntet mich eigentlich schon sponsern. Das ist eine unfassbar geniale Serie. Es handelt von einem Schiff in den Philippinen, das eine Besatzung hat, die sich alle nicht wirklich kennt. Alle haben unterschiedliche Motive. Sie finden eine sehr, sehr große Summe Geld, beschließen dieses Geld zu behalten und kommen dann in eine Art Drama. Und es geht sehr, sehr viel um, ja, also es ist auch eine ziemlich brutale Serie. Aber am Ende wird das Boot leer aufgefunden auf dem Meer und die Geschichte wird sozusagen gleichzeitig von Anfang an aufgerollt, aber auch von hinten her aufgerollt, also so, was ist am Ende passiert und was ist am Anfang passiert, das ist auf 2 Handlungsebenen erzählt und ist einfach so unfassbar gut. Weiß ich nicht, ob ich das gut erklärt habe, aber No Escape, guckt euch's an, gibt's anscheinend auch als Buch, habe ich aber nicht gelesen, love it. Und noch viel, viel wichtiger als No Escape zu schauen, ist das neue Album von Nura zu hören und zwar Period, ich lieb's. Ihr wisst, ich liebe Nura. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, dass ich sie liebe. Falls nicht, hört ihr wahrscheinlich beim Podcast zum ersten Mal. Aber ja, ich liebe sie. Period ist unfassbar gut. Es ist politisch. Es ist Bad Bitch Energy. Es ist manchmal auch ein bisschen melancholisch, ein bisschen verletzlich und traurig. Und das schätze ich einfach so, dass es ein guter Mix ist. Meine Lieblingssongs sind auf jeden Fall Ertrunken. Es ist unfassbar gut. Ich liebe aber auch Fubu und 10 Millionen. Ich glaube, die beiden sind sehr, sehr krasse politische Songs. Aber auch Kreislauf Call Ups ist einfach ein geiles Intro. Love it. Anyways, it's a vibe und herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Tschüss!